Ich sehe das auch so. Ich glaube, dass wir durch die Corona-Krise das Thema Nachhaltigkeit beschleunigt wird. Tatsächlich, weil was uns die Corona-Krise zeigt, ist, dass wir sehr verletzbar sind und dass wir eben sehr, also wirklich miteinander connected sind.
Podcast, der Mode-Podcast.
Vor genau 20 Jahren startete meine Jugendfreundin Mandy Bienek gemeinsam mit ihrer Partnerin Luisa Philipp mit ihrer Press Factory als PR-Giganten der Berliner Modeszene. Wie Mandy zu ihrer mittlerweile 20 Personen starken Agentur kam, wieso ihr Nachhaltigkeit so am Herzen liegt und was sie sich als neue, jetzt aufgepasst, Vorstandsvorsitzende des Fashion Councils Germany für die aufstrebende Modewelt in Zeiten der Corona-Krise erhofft, erfahrt ihr hier wie immer im Gespräch beim Modcast. So, meine Damen und Herren, dann ist es jetzt mal soweit. Wir werden natürlich auch kurz nach dieser kurzen Vorstellung über die Krise reden. Ich möchte erstmal ein ganz, ganz großes Kompliment hier aussprechen. Zum einen danke, Mandy, dass du dir die Zeit genommen hast für dieses Gespräch in diesen Zeiten.
Sehr gerne, ich freue mich, dass ich da bin.
Ja, um das mal so technisch zu erläutern, was hier gerade passiert ist. Mandy selbst befindet sich ja gerade in Quarantäne. Mandy im Übrigen ist eine Frau, die ich wirklich menschlich wirklich über alles liebe. Das kann ich ganz offen und ehrlich sagen. Von daher bin ich in doppelter und dreifacher Hinsicht auch sehr froh, dass sie sich die Zeit genommen hat. Um aber hier einigermaßen eine gute Audioqualität hinzubekommen, habe ich eigens ihr noch ein Mikrofon nach Hause gebracht vor die Haustür, ohne jetzt wirklich einen physischen Kontakt. Und jetzt versuchen wir das halt, indem wir einige Kilometer voneinander entfernt zwar miteinander Videochatten, aber das parallel aufzeichnen. Es ist ein technisches Unterfangen, was es so bei Modcast noch nie gegeben hat. Mandy, das ist eine Premiere.
Ja, ich bin auch ganz aufgeregt, ehrlich gesagt.
Ebenso, wobei es geht ja nur um Themen, die dich ja betreffen. Diese zwischenmenschliche Liebe entsteht ja auch dadurch, dass wir uns beide ja schon kennen, seit wir 16 sind, also ganze 2 Jahre am Stück, jetzt mal ganz charmant für uns beide jetzt hier ausgesprochen. Und in der Zeit hat sich ja sehr viel getan, zwischenmenschlich, auch beruflich. Und was ich auch ganz besonders finde, ist natürlich, wir werden über die Corona-Krise reden, weil wenn es etwas gibt, was diese Krise ja beeinträchtigt, dann ist es alles und somit auch die Fashion in jeglicher Hinsicht. Und was ich auch erst vor kurzem mitbekommen habe, ist, dass du jetzt auch die Vorsitzende des German Fashion Councils geworden bist, was es damit auf sich hat, was es auch bedeutet, in einer PR-Agentur jetzt schon über 20 Jahre mit dabei zu sein, die sich ja jetzt auch gewandelt hat. Also fangen wir noch mal von vorne an. Also vor 2 Jahren, das muss man schon mal sagen, ist deine Agentur Press Factory im Bereich, ging es darum, Public Relations zu gründen. Also wo ist jetzt der Unterschied jetzt mit, ich dachte, ihr macht schon immer PR. Was ist jetzt das Besondere, dass ihr vor 2 Jahren mit Public Relations angefangen habt? Das verstehe ich jetzt nicht so ganz.
Ich auch nicht. Nee, also in der Tat, wir werden nächstes Jahr 20 Jahre. Die Kommunikation hat sich seitdem natürlich grundlegend geändert. Wir machen seit 2 Jahren keine Public Relations, sondern wir haben uns letztendlich, und da spreche ich jetzt auch mal für meine Partnerin, weil wir sind 2 Frauen, die das Unternehmen gegründet haben 2001, haben uns immer wieder hinterfragt und immer wieder neu ausgerichtet und haben natürlich auch die digitale Kommunikation sehr frühzeitig umarmt. Es ist ja immer die Frage, ob man gegen ankämpft oder das Ganze willkommen heißt und vielleicht auch Chancen darin sieht. Und deswegen waren wir immer wieder in der Transformation. Aber letztendlich, was sich bei uns verändert hat, ist, dass wir vor 5 oder es ist fast 6 Jahre her mit der Fashion-Industrie als solches sehr gehadert haben und gesagt haben, okay, das ist eine Art Sackgasse für uns, weil wir uns einfach vom Mindset weiterentwickelt haben und das Thema Nachhaltigkeit immer mehr ins Spiel rückte durch verschiedene Entwicklungen. Luisa hat zwei Kinder bekommen und ich bin eigentlich schon seit über 20 Jahren eher auch so mit dem Thema Bewusstsein und Meditation und Körper, Geist und Seele zugange. Und für uns hat es nicht mehr sich gut angefühlt, was wir da gemacht haben. Und wir haben es halt hinterfragt und wir haben es geändert insofern, dass wir uns von vielen Marken getrennt haben, die wir betreut haben bis dato, und haben nochmal quasi von vorne angefangen in einen nachhaltigen, für uns einhergehend mit unserem Mindset vereinbarten Weg eingeschlagen haben.
Genau. Ja, weil, aber du hast es ja jetzt irgendwie auch schon so angesprochen, eben auch tatsächlich so diese zwischenmenschliche Liebe muss ich auch in der Form auch nochmal hier auch begründen. Mandy gehört zu den Menschen, die mir auch geholfen haben, tatsächlich mal sich mit mir selbst auch anders auseinanderzusetzen, ohne mit erhobenen Zeigefinger und allem, was dazugehört, mit ganz einfachen Mitteln und tatsächlich so. Also das kann man ja sagen. Wir haben uns ja kennengelernt mit 16, weil wir ein Blind Date hatten von einem gemeinsamen Freund. Und siehe da, nach all den Jahren kreuzen sich unsere Wege mehr als nur einmal, eben im Kontext der Mode. Und schon immer warst du auch immer ein Sonnenschein, was deine Persönlichkeit irgendwo auch angeht. Und deswegen die berechtigte Frage, wie kommt man denn mit so einer Attitüde? Das ist ja nicht nur jetzt so, dass du dich ja bewusst mit deinem Wesen auseinandersetzt, aber wie kommt man denn mit so einer Attitüde in ein Geschäft, wo es ja grundlegend meistens ja nur um Oberflächlichkeit geht? Also was hat dich denn überhaupt gereizt, damals mit Luisa die Agentur denn zu gründen?
Gute Frage. Tatsächlich komme ich aus dem Bereich, wir kennen uns ja sogar, also ne, davor, also aus der Schulzeit quasi noch. Ich komme ja eigentlich, bevor ich Press Factory gegründet habe, war ich im Luxusbereich, war Marketingleitung bei Bucherer und hatte dort natürlich nicht direkt mit Mode, aber mit Luxusgütern und mit Handwerk, mit der Liebe zum Craftsmanship halt schon sehr früh zu tun. Und wie kam das mit Luisa? Luisa hat mich irgendwann angerufen. Ich habe sie tatsächlich 4-mal in meinem Leben davor gesehen. Und sie war bei einem Verlagshaus und hat dort ein, würde man sagen, das erste Leading Edge Magazin, also ein Nischenmagazin, aufgebaut mit Karl-Heinz Lubojanski, ehemaliger Dschungelbesitzer.
Dschungel nochmal für die Leute, die es zum ersten Mal hören. Das hat jetzt nichts mit RTL Dschungelcamp zu tun.
Genau, Dschungel, der Club, der legendäre. Und Luisa hat mich angerufen und hat gesagt, hör zu, das Ganze mit dem Magazin, das ist hier eine Sackgasse und ich habe vor, eine PR-Agentur zu gründen und ich habe irgendwie an dich gedacht. Ich weiß nicht warum, aber so ist es. Und dann habe ich eine Nacht drüber geschlafen und es gibt halt so eine Augenblicke, Entscheidungen, die dein ganzes Leben verändern. Und das war einer dieser. Und so habe ich das Projekt Press Factory mit ihr gestartet. Und wir haben uns gar nicht jetzt auf Fashion fokussiert, sondern wir kamen tatsächlich komplett blauäugig vielleicht. Wir wollen gemeinsam etwas Neues machen. So. Und wir sind jung und wir waren halt zu allen Schandtaten bereit. Und so ging eigentlich die Reise in Berlin los. Und wir sind mit Berlin als Modestandort oder als Kreativ-Melting-Pot sind wir gestartet und sind deswegen in die Modebranche reingerutscht, wobei wir nie nur Mode gesehen haben. Wir waren schon immer auch mit Luxusgütern, mit Interior, mit Produkten zugange. Es war eigentlich nur eine Leidenschaft und ein Interesse.
Und Und dann gab es aber auch noch so, ich glaube, was mich auch, woran ich mich noch erinnere, ihr hattet ja auch mal einen Job, den ihr mit Chanel gemacht habt. Karl Lagerfeld höchstpersönlich war dann auch viel noch mit dabei, hat dann so eine Präsentation ja auch gehabt. Und da hieß es ja eigentlich so, jetzt haben wir eigentlich alles erreicht, was wir wollten. Und da gab es auch so diesen Augenblick, wo du ja auch drüber nachgedacht hast, so, ich könnte mich jetzt auch auf eine Insel jetzt zurückziehen, jetzt auf Yoga machen, das war's. Aber nein, die Insel ist es immer noch nicht. Meditieren gehört zum Alltag. Aber warum war Chanel so dieser für dich persönliche Zenit, den du erreichen wolltest? Und was kam denn danach?
Ja, es gab halt natürlich immer, das war so ein kleiner Ruf ins Universum, wo ich immer gesagt habe, okay, was gibt es denn für Marken, für die man eigentlich arbeiten will? Weil Luisa und ich, wir waren nie, let's say, Rampensäue, die rausgegangen sind und überall Kontakte gemacht haben und auf Neugeschäft aus waren, sondern wir waren eher so ab und zu auch vielleicht ein bisschen die Träumer, die Idealisten. Mhm. Und irgendwann haben wir uns gesagt, okay, also eigentlich gibt es da nur noch Chanel, wo wir sagen würden, okay, das wäre wirklich ein Höhepunkt. Und dann kam tatsächlich der Zufall, dass wir The Little Black Jacket an dem Projekt mitwirken durften in Deutschland und in Berlin. Und ja, das war großartig natürlich. Und, aber es gibt noch ganz, ganz viele andere, auch mit Louis Vuitton oder Marni, mit Armani. Es gab viele, viele glorreiche und wundervolle Begegnungen und Projekte, die wir umsetzen durften, tatsächlich.
Ja, aber das kam ja danach. Also nochmal so auf die Frage zurück. Was hat denn damals oder vielleicht sogar heute noch Chanel ausgemacht, dass das für euch so der Maßstab war, was gerade im Kontext von Luxus.
Ja, es ist natürlich eine Traumwelt, die und eine Perfektion, die Chanel halt einfach immer mit begleitet hat. Das ist halt diese karmische Aura, würde ich sagen, die um diese Marke herum ist. Es gibt natürlich auch noch andere großartige Brands, aber das war für uns, hat diese Marke letztendlich ganz weit oben gestanden.
Und von dem anfänglich erwähnten Hadern, wo kam dieses Hadern denn tatsächlich denn auch her? Und was war das Kriterium, als ihr gesagt habt, also von einigen Firmen, also das klingt dann immer so hart, trennt man sich, aber vielleicht kannst du auch mal erläutern, wie so eine Trennung auch irgendwie so vollzogen wird, sagt so, du bist es nicht mehr, du bist raus, ich habe keine Rose für dich oder...
Nee, schön wär's. Nein, tatsächlich war es ein Prozess. Es war eine Transformation. Wir hatten, ich möchte jetzt keine Namen nennen, aber wir hatten teilweise Marken, wenn die Kollektion in unseren Showroom kam. Also wir als PR-Agentur haben halt immer einen Showroom, wo wir, was eine Begegnungsstätte ist, quasi für Stylisten, Redakteure, Journalisten, Influencer, VIPs, Manager, was auch immer, wo man die Kollektion präsentiert. Und ich kann mich an einige Momente erinnern, wo wir Pakete ausgepackt haben von Kollektionen namhafter internationaler Marken. Und wir konnten halt unsere Mitarbeiter eine Woche nicht in diesen Showroom lassen, weil du halt wirklich diese Chemikalien gerochen hattest. Und dich dann natürlich auch mit der Industrie auch mehr und mehr auseinandersetzt entlang der Wertschöpfungskette. Wir haben schon immer, und ich glaube, dass... ist vielleicht ein Vorteil von Luisa und mir. Wir haben halt häufig immer hinter die Kulissen geschaut, auch bei Marken. Und haben letztendlich uns nie nur als Vermittler von Botschaften gesehen, sondern wir haben Botschaften entwickelt und sind in die DNA von Marken eingetaucht. Und da kriegt man relativ schnell mit, was dahinter sich wirklich befindet. Zweiter Punkt ist natürlich... die Fast Fashion, die eben auch gerade in diesen 20 Jahren sich wahnsinnig schnell entwickelt hat und zu den Teamplayern der Welt geworden sind, die den kompletten Global Fashion Konsum ausmachen. Und ich sage auch nicht, dass die Umweltprobleme in erster Linie Luxusgüter oder die Luxus-Fashion-Industrie betreffen, sondern vorrangig den Billig-Sektor. Ne? Das geht bis zum Second-Hand-Markt und zu dem Abbau der Produkte. Aber irgendwann muss man eine Entscheidung treffen und für uns kam die Entscheidung halt vor 5, 6 Jahren.
Aber dann, wenn ihr euch dann irgendwie entschieden habt, seid ihr denn zu den Firmen gegangen und gesagt, okay, tut uns leid, aber eure, im wahrsten Sinne des Wortes, eure Klamotten stinken, damit wollen wir jetzt nicht mehr arbeiten oder ist es, oder wie vermittelt man das? Oder beziehungsweise gab es da vielleicht aber auch so die Chance, sich zu verbessern? Habt ihr denen auch vielleicht auch gesagt, Leute, wenn ihr das nicht ändert, können wir nicht mehr mit euch arbeiten? Oder habt ihr schon mal drüber nachgedacht, so als Beratung in der Form? Ist Absolut. Das auch auf fruchtbaren, ist es denn auch mal auch auf Akzeptanz gestoßen oder gab es auch schon Widerworte von wegen, jetzt habt euch mal nicht so, nimmt das Geld und haltet die Fresse?
Also klar, genau, das haben wir gemacht. Also nicht das mit der Fresse, sondern wir haben die Diskussion gesucht und den Dialog. Wir haben tatsächlich auch Marken, auch gerade im Denim-Bereich, auch beraten zur Seite gestanden, mit Kontakten vermittelt, Probleme angeschoben. Aber nun muss man dazu wissen, dass auch dort die PR halt auch eine wahnsinnige Transformation einhergeht, weil früher war es so, du bist als PR-Dienstleister geholt worden, wenn das Marketing und die Kreativabteilung das komplette Produkt mit Kampagne, mit Kommunikation aufgesetzt hat. Und das ist etwas, was sich komplett verändert. Eigentlich muss jetzt eine PR-Agentur oder Kommunikationsagentur schon im Produkt Entwicklungsprozess und in der gesamten Kommunikationsentwicklung mit dazugeholt werden. Das war früher nicht so. Heute passiert es und deswegen auch gerade dieses Thema mit diesen nachhaltigen Capsule Collections wurden wir natürlich frühzeitig reingeholt, aber es war für uns immer ausschlaggebend, okay, es ist ein Start, aber es kann nicht die Zukunft sein. Und es gibt Marken, die natürlich auch verstanden haben, wofür wir mehr und mehr stehen, die dann auch gesagt haben, okay, es passt für uns, glaube ich, nicht mehr so gut. Ein Change wäre gut, aber es gab von uns auch einfach Marken, wo wir gesagt haben, okay, hier ist jetzt eine Sackgasse und ich glaube, es wird einfach Zeit für ein Change. Es gibt aber auch große ich will jetzt keinen Namen nennen, große Marken, die natürlich auch bei uns extra angeklopft haben, um so ein Stück weit im Bereich Nachhaltigkeit oder einer Kommunikationsagentur im Bereich Nachhaltigkeit Gehör zu finden oder sich in dem Umfeld zu begeben, wo wir halt ganz klar gesagt haben, das können wir nicht tun, weil am Ende des Tages geben wir auch den Marken, mit denen wir arbeiten, auch ein Versprechen. Und ich glaube, dass es heute mehr denn je wichtig ist, ob man Agentur ist oder andere Dienstleister, ob man Privatperson ist, man sollte eine Haltung haben. Und das war auch etwas, was sich im PR-Bereich oder im Dienstleisterbereich komplett verändert hat, weil früher war das eben genau etwas, was man nicht haben wollte.
Aber war das nicht ein mulmiges Gefühl, wirklich mit so einer Ansage voranzukommen? Weil ich denke, gerade was Berlin angeht, gerade was PR angeht, also wie ich es ja gerade ein bisschen salopp ja auch ausgesprochen habe, dass ja viele Unternehmen auch schon mit der Attitüde sind, nimm das Geld und halt's Maul. Also da müsst ihr doch irgendwas Besonderes haben, dass sie halt das nicht in Erwägung gezogen haben und eben auch versucht haben, mit euch zu kommunizieren. Also was würdest du denn sagen, ist denn euer USP? Weil am Ende ist es ja eine Einstellung, aber eine Einstellung so zu vermitteln, ist ja nicht so einfach. Das ist ja nicht so mal nach Zahlen. Du kannst dir nicht eine Statistik irgendwo vorlegen, weil das ist ja auch ein neuer Weg. Also wie einfach oder beziehungsweise wie kompliziert war diese Überzeugungsarbeit?
Also erstmal, wie ich immer so schön sage, Nein sagen muss man sich auch leisten können.
Deswegen?
Ja. Und das ist tatsächlich auch eine Entscheidung, die dazugehört. Wir haben uns gegen den Wachstum entschieden. Es gab eine Zeit, da waren wir 30, 35 Mitarbeiter. Wir haben da strategisch abgebaut, was unsere Kosten auch als Unternehmer angeht und sind jetzt bei 20 bis 25 Mitarbeitern. Wir gucken halt wirklich, was für uns sinnvoll ist und wollen uns aber auch nicht verbiegen. Aber diese Entscheidung gegen reinen Profit und trotzdem rentabel zu sein, das ist die Gratwanderung, die wir gehen. Definitiv.
Ja, und bevor wir zu diesem Krisenthema kommen, kommen wir nochmal zu deiner anderen Position. Da kommen wir nicht drum herum. Mhm. Weil gerade wenn es jetzt auch zum Thema Nachhaltigkeit kommt, da kommen wir auch nochmal zurück. Spezifisch waren wir ja schon mal im Kontakt, weil einer eurer Kunden, den hatten wir ja quasi auch schon bei uns, EcoAlf. Mhm. Da würde ich auch gerne nochmal ganz zwei, drei Sätze dazu austauschen. Aber jetzt in dem Zusammenhang mit der Arbeit, die du eh schon hast, warum sich denn auch noch jetzt die Bürde als Vorsitzende des German Fashion Councils? Und was ist der German Fashion Council überhaupt? Was ist das im Hintergrund? Was passiert da gerade?
Ich glaube, die Welt stürzt zusammen. Es wird gebohrt. Ist das sehr laut?
Man hat es gerade gehört, nur dass ich halt... Du bist im Kriegsgebiet. Der Virus kommt.
Entschuldigung, es war meine Kaffeemaschine.
Ah, okay, gut. Dies hat sich gerade ausgestellt.
Ja, sorry.
Okay, na gut, na, dann weißt du ja Bescheid. Ich habe mir gerade ein bisschen einen Tick weit Sorgen gemacht. Also nochmal zurück. Was genau bedeutet, die Vorsitzende zu sein vom German Fashion Council und warum noch diese extra Aufgabe und überhaupt, was macht dieser German Fashion Council überhaupt? Wer ist er?
Der German Fashion Council war tatsächlich eine Kaffee-Idee von der Claudia Hofmann, einer sehr bekannten Stylistin, und mir. Es war der Punkt, wo die Fashion Week ins Erika-Hess-Stadion gezogen ist als Ort. Und es war die Zeit, wo viele deutsche Labels aufgegeben haben. Und das war auch etwas, was ich in meiner Arbeit auch sehr oft beobachten konnte, dass irgendwann dieser Zenit erreicht war, wo viele einfach aufgegeben haben. Aufgegeben haben, weil sie keinen Zusammenhalt in der Modebranche hatten, aber auch, weil sie keine Lobby hatten, die für sie kämpft und einsteht. Und das war eine Idee, die entstand mit einer Vision. Wir haben relativ in kurzer Zeit die richtigen Freunde, unsere Adressbücher geöffnet und hatten eine tolle Gruppe an Experten zusammen, darunter Anita Tillmann von der Premium, darunter Dirk Schönberger, Designer, Adidas, jetzt MCM. Und Christiane Arp als Vorreiter der deutschen Vogue, Chefredakteurin. Also es waren ganz viele illustre Leute. Und wir haben uns die Frage gestellt, braucht Deutschland so etwas? Ist Deutschland bereit dafür? Haben wir überhaupt das Talent in Deutschland? Und wir waren relativ schnell der Meinung, ja, dass wir das haben. Wir haben ja auch eine traditionsreiche Geschichte im Bereich Mode. Mhm. Und wir machen das. Und dann haben wir wirklich aus dem Boden gestampft ein Konzept, ein Vision Paper zusammengestellt und eine Woche vor fünf Jahren, hat Christiane das während der Zeitkonferenz verkündet, dass es diesen Verein geben wird. Und so sind wir gestartet. Wir sind wirklich ein Verein, ein eingetragener Verein. Wir sind nicht gemeinnützig. Daran arbeiten wir noch, weil es an sehr vielen Legal-Geschichten, rechtlichen Sachen liegt. Aber wir haben ein Präsidium. Mit tollen Leuten, auch darunter David Fischer oder Kim Soon-Shum von MCM, John Kloppenburg, Christian Ehler, unser Kommissar, Europaabgeordneter in der EU. Und wir haben einen tollen Geschäftsführer inzwischen auch, Scott Lipinski, der wirklich mit vollem Tatendrang und Leidenschaft unsere Ziele vorantreibt. Und was wollen wir mit dem Verein? Wir wollen Gemeinschaft. Wir glauben an ein Kollektiv, auch in der Fashion. Wir glauben an den Dialog in der Fashion. Wir glauben, dass es wichtig ist, Deutschland sich auf die Stärken zu besinnen, nämlich im Bereich Technologie, Innovation. Mhm. Und wir wollen das gerne mit der Fashion zusammenbringen, damit wir zukunftsträchtige Felder schaffen. Wir glauben, dass Nachhaltigkeit muss die Zukunft sein. Also da führt gar kein Weg dran vorbei, auch mit der gegenwärtigen Situation. Und diese Welten voranzubringen und die deutsche Modeindustrie zu promoten, aber eben auch zukunftsrelevant zu stärken, das ist unsere Aufgabe.
Ja, aber warum, die Frage darf dann erlaubt sein, aber warum wird man denn da unbedingt Vorsitzende? Ich meine, es ist ja am Ende auch Arbeit. Und das ist ja nicht so, dass du ja zu wenig zu tun hättest.
Nein, das stimmt in der Tat. Ich hab ganz tolle Vorstandskollegen. Ich habe, wir sind 5 an der Zahl, also ich bin nicht alleine. Warum jetzt ich Vorstandsvorsitzende? Ich habe keine Ahnung, wie ich da reingerutscht bin.
Das ist schon mal ein guter Pitch. Du hast den Job. Ich habe keine Ahnung, ich mach's.
Genau, ich find's gut. Irgendeiner musste halt ran, sozusagen, und dann war ich es. Ich glaube, wir haben viel zu lernen und wir lernen jeden Tag als Verein, als Council. Und es ist tatsächlich so, dass wir jetzt auch dabei sind, auch die nächste Generation aufzubauen, weil, wie du sagst, ne, auch den Council muss man sich leisten können, die Arbeit beim Council muss man sich leisten können, weil wir arbeiten alle ehrenamtlich, außer natürlich das Team, das operative Team. Ich bin da, glaube ich, noch sehr idealistisch und habe einfach das Gefühl, es gibt noch einige Sachen, die ich beitragen kann. Aber ich freue mich dann auch darauf, die neue Generation ranzulassen.
Ja, aber du sprachst auch davon, dass es da auch ein paar rechtliche Probleme, also ein paar rechtliche Hürden hin und wieder gibt. Okay. Sind es wirklich eher die rechtlichen oder es ist ja Fashion, nicht auch hin und wieder die Eitelkeiten, die da manchmal im Wege stehen, wenn man zu Beschlüssen kommen möchte?
Das ist eigentlich etwas, was wir von vornherein sehr frühzeitig gelernt haben, nämlich, weil wir haben eine sehr powervolle, also eine sehr, ich würde mal sagen, eine Gruppe mit sehr starken Persönlichkeiten. Und tatsächlich hat uns die Mission gemeinsam zusammengebracht und miteinander verbunden und ein Auftrag an uns selber, die wir uns sehr frühzeitig gegeben haben, war, unser Ego immer an der Tür zu lassen, wenn wir in Terminen und in den Austausch miteinander gehen. Und das klappt sehr gut.
Wie macht man das? Ich hätte jetzt klischeehaft wieder gesagt, so, da steht erstmal eine Flasche Champagner, alle erstmal schon das erste Glas und dann läuft's, oder?
Du meinst, wie wir angefangen haben zu arbeiten, oder?
Nein, nee, also das ist jetzt eine ernst gemeinte Frage, weil das kenne ich ja noch aus der ganzen Modelzeit und so weiter und so fort. Also vor jeder Modenshow waren da erstmal ein paar Champagnergläser, um sich locker zu machen. Und wenn es dann wirklich darum geht, weil es ist angespannt. Die Leute vergessen immer, dass da auch unglaublich viel Arbeit dahinter steckt. Aber eben tatsächlich, dass es auch die größte Arbeit, aber auch der Umgang mit Menschen ist. Und demzufolge wäre wirklich so meine Frage. Man sagt ja nicht so, okay, jetzt bin ich nett. Also da muss ja auch so ein Mindset, so ein Prozess ja in der Person stattfinden, um zu sagen, okay, hier fängt mein Ego an und das tue ich jetzt mal zur Seite. Das ist ja einfacher gesagt als wirklich getan, wenn wir mal ehrlich sind.
Auf jeden Fall, aber also wir haben es gut hingekriegt. Es gibt natürlich auch immer mal Reibereien, wenn man, was heißt Reibereien? Ich sage immer, Diskussion ist ja auch etwas, was alles anfeuert und was am Ende zu den besten Ergebnissen führt.
Absolut.
Aber wenn du dir so unseren Alltag als Council jetzt, sage ich mal, vorstellst, da hat der Vorstand eigentlich Ja, also das hat sich verbessert. In den ersten anderthalb bis drei Jahren war es tatsächlich so, dass der Vorstand pro Woche ein, zwei Mal am Telefon gehangen hat, Entscheidungen treffen musste. Wir sind selber alle in die Organisation reingesprungen und haben die Projekte umgesetzt. Wir haben ja bereits im ersten Jahr schon Education-Programme gestartet mit dem Berliner Senat. Dann kam ein dreijähriges Programm mit H&M. Also da war relativ viel schon in Bewegung, weil wir das natürlich, weil wir auch eine gelernte Institution im Ausland waren. Also auch dieser Zusammenspiel international und vor allen Dingen europäisch war von der Stunde null. Und jetzt ist es so, wir haben ein operatives Team mit 6 Mitarbeitern. Wir haben Scott Lipinski, der als Geschäftsführer wirklich an allen Fronten gleichzeitig trommelt und alles umsetzt. Das heißt, der Vorstand kommt heute nur noch in Krisenzeiten häufiger, aber ansonsten einmal im Monat zusammen. Und da wird da wird reported, da werden Beschlüsse gefasst und das war's. Ansonsten sind wir ein Verein für Mitglieder. Das heißt, wir schauen, dass wir unsere Mitglieder supporten, jetzt natürlich auch zur aktuellen Situation auf dem Laufenden halten, versuchen zu unterstützen, wo es geht, mit Kontakten, auch Sorgen zu teilen als Sparringpartner etc. Und eine ganz wichtige Arbeit, das hat sich tatsächlich die letzten 5 Jahre komplett quasi eine andere Gewichtung bekommen, ist die Lobbyarbeit. Das hätten wir am
Lobbyarbeit klingt ja immer so im Volksgedanken immer so, mittlerweile schon immer so negativ und so, aber dabei gibt es ja auch durchaus Vorteile der Lobbyarbeit. Mhm. Lobbyarbeit ist ja nicht grundsätzlich was Böses. Also,
nee.
Ja, muss man auch mal gesagt haben.
Wir sind die Guten.
Ja.
Ja, tatsächlich, also mit dem Bundeswirtschaftsministerium, mit dem Europäischen Parlament, mit dem Berliner Senat, aber auch mit anderen Senatsverwaltungen, da sind wir in allen Bereichen dabei, weil für uns ganz wichtig von Anfang an war, der Fashion Council Germany ist eben kein Berliner Verein, sondern ein Verein für Gesamtdeutschland. Und wir haben halt eine sehr dezentrale Modebranche und deswegen touren wir tatsächlich auch mit dem Council, mit dem Vorstand, mit verschiedenen Eventformaten durch Deutschland, um die Modebranche zusammenzubringen und zum Dialog einzuladen.
Aber gibt es da so viele Stationen? Also mir fällt ja neben Berlin, der natürlich also vom Monetären würde Hamburg noch reinkommen, aber immer noch wichtiger aufgrund der Tradition, Düsseldorf, München.
Frankfurt, auch, genau.
Frankfurt auch?
Ja, Frankfurt natürlich auch, ja.
Ja, also Frankfurt hätte ich jetzt nicht sofort auf dem Schirm gehabt. Ich hätte wirklich gedacht so...
Ja, einer der führenden Messeveranstalter, also auch die Messe Frankfurt sitzt auch in, ne, also da gibt es ja ganz, ganz viele Punkte, wo wir, Arbeitsfelder, würde ich sagen.
Okay, also wir sind jetzt hier unmittelbar davor. Wir haben noch 2 wichtige Themen, die aktuelle Krise und natürlich auch Nachhaltigkeit, was ja auch, also da gibt es ja eine Dynamik zwischen den beiden Verhältnissen, möchte ich meinen. Als du angetreten bist als Vorsitzende, welche waren deine Ziele und welche davon glaubst du, wirst du demnächst nicht mehr umsetzen können wegen der Krise?
Also ich bin ja als Vorsitzende erst letzten Dezember angetreten.
Ja.
Davor war das meine großartige Kollegin Marie-Louise Berg. Tatsächlich ist mein großer Punkt das Thema Nachhaltigkeit, das Thema Mindfulness. Ich glaube, dass wir tatsächlich gerade in einer Phase des Erwachens stecken, also Awakening auf allen Ebenen. Ich glaube, das werde ich nicht mehr in meiner Legislaturperiode von 2 Jahren schaffen, da eine Transformation herbeizuführen. Aber was ich wichtig finde, wenn wir als Council wirklich dort federführend die Branche zusammenbringen können und eben gerade die Wertschöpfungskette im Hinblick Innovation und Transformation nachhaltig transformieren, also verändern können.
So, Und eben das dachte ich mir schon, dass das dein großes Steckenpferd ist. Wird jetzt mit der Corona-Krise Nachhaltigkeit überhaupt noch umsetzbar sein? Vielleicht sollten wir erstmal erläutern, wo fängt für dich Nachhaltigkeit an? Und auf der anderen Seite, inwieweit, wie ich das jetzt gerade gesagt habe, könnte das ein Problem jetzt werden mit der Corona-Krise? Ja, ne? Ich dachte mal, so zum Schluss machen wir uns mal ein bisschen locker, dann reden wir mal über die leichten Themen.
Wird mir gleich heiß.
Also Nachhaltigkeit haben wir in der Gänze ja auch schon mal jetzt auch öfters mit anderen Menschen ja auch besprochen. Das ist ja auch so Teil vom Modcast, möchte ich meinen. Weil ohne hätte für mich so ein Mode-Podcast keinen Sinn gemacht, weil es ist nun mal Teil dessen. Die Mode selbst, die Branche ist schon immer so, es war ja immer ein Auf und Ab, aber schon am allerersten mit Marcel Ostertag hatten wir schon darüber gesprochen, wir reden jetzt tatsächlich über etwas, was die meisten Menschen gar nicht mehr wirklich brauchen. Also, aber auch, weil Kommunikation hat sich auch gänzlich verändert. Jetzt hast du ja auch Alternativen zu dem einfachen, was ich jetzt anziehe. Zum Schluss müssen wir noch mal so Schätzungszahlen mal in die Runde werfen. Wie viele Modenschauen werden jetzt mit Mundschutz denn noch irgendwo begangen oder wie viele Accessoires werden dem Mundschutz jetzt auch gewidmet? Aber grundsätzlich bei Nachhaltigkeit geht es ja nicht nur darum, dass man die Umwelt schont, sondern dass man auch die Gesellschaft schont. Es geht ja um den Konsum, aber es geht ja auch darum, wie werden die Leute bezahlt, die dran arbeiten. Also inwieweit sind sie auch in der Lage, sich selbst über Wasser zu halten. Und hier kommt das große Thema, nämlich erst kommt ja bekanntlich das Fressen, dann erst die Moral. Und die Corona-Krise dürfte doch ein sehr, sehr großes Problem, nicht nur für den Rest der Welt, sondern spezifisch auch für die Modebranche sein. Oder wie siehst du das?
Ich sehe das auch so. Ich glaube, dass wir durch die Corona-Krise das Thema Nachhaltigkeit beschleunigt wird. Tatsächlich, weil was uns die Corona-Krise zeigt, ist, dass wir sehr verletzbar sind und dass wir eben sehr, also wirklich miteinander connected sind, dass wir wirklich alle eins sind und dass wir auch Teil der Natur sind. Und da ist halt über Jahrzehnte lang Raubbau betrieben. Wir waren unachtsam den Warnzeichen gegenüber. Und wir können nicht so weitermachen wie bisher. Und das ist tatsächlich etwas, an was ich fest glaube. Und das mag auch optimistisch sein. Ich glaube, dass es ein grundlegendes Umdenken sein wird in der Zukunft. Und ich glaube halt auch, dass das Thema Wachstum darf nicht mehr an erster Stelle stehen. Weil wir produzieren zu viel. Wir produzieren auf der falschen Weise. Und wenn du fragst, wo fängt für mich Sustainability an? Es fängt natürlich bei den Rohstoffen an. Auch das große Thema Baumwolle. Alle schwenken auf Bio-Baumwolle um. Aber definitiv ist es so, wir werden nicht genügend Wasser in der Zukunft haben, um Bio-Baumwolle, normale Baumwolle oder was für immer für eine Baumwolle anzupflanzen. Und dort muss eben umgedacht werden. Ich glaube, eine große Herausforderung und da tatsächlich geht es wieder in die Wertschöpfungskette, wird die Zirkularität sein, also dass man wirklich einen geschlossenen Kreislauf hinbekommt. Denn aktuell haben wir durch diese ganze Überproduktion auch einen komplett überfluteten Second-Hand-Markt, aber eben nicht mit den qualitativ hochwertigen Produkten, die einfach einen längeren Lebenszyklus haben, sondern eben mit den Billigmaterialien und Produkten, die halt nach ein paar Mal Gebrauch verbrannt werden müssen oder als Putzlappen landen.
Ja, aber nehmen wir jetzt mal die Louis Vuitton Moët Hennessy Gruppe jetzt mal raus, die ja wieder ein Erfolgsrekordsjahr wieder hingelegt haben ohne Gleichen. Mhm. Und das ist keinerlei Kritik, sondern auch herzlichen Glückwunsch. Also das muss man auch erstmal schaffen. Aber was ich ja jetzt ja gerade sehe, ist ja die Tatsache, dass nicht nur die Arbeit gerade stilllegt, sondern auch was danach kommt, davor haben ja die meisten Angst. Die Leute werden spürbar weniger Geld im Portemonnaie haben. Die, die Louis Vuitton sich leisten konnten, werden sich das immer noch leisten können. Gehen wir mal davon aus. Aber da unten wird sich jeder Zweite doch die Frage stellen, also wenn ich jetzt ein T-Shirt brauche, also weil gerade mein letztes kaputt gegangen ist und so weiter und so fort, dann wird er sich doch zweimal überlegen, hole ich mir wirklich das nachhaltige T-Shirt oder hole ich mir nicht eben doch das aus der Fast Fashion? Also wie würdest du da entgegentreten? Weil am Ende wird es auch für viele Unternehmen auch ums nackte Überleben gehen. Also das große Markensterben scheint er sich jetzt schon offiziell angekündigt zu haben. Oder wie siehst du das?
Ich glaube, was uns die gegenwärtige Situation zeigt, ist halt eher, dass es darum geht, Hand in Hand zu gehen. Solidarität miteinander. Wir sehen, dass Händler, Produzenten miteinander sprechen und nach Lösungen suchen. Also diese Krise schreit quasi nach einem Zusammenrücken, weil wir alle eben im gleichen Boot sitzen und gemeinsam auch nach Lösungen zu suchen. Und ich gebe dir recht, dass natürlich das persönliche Portemonnaie immer Vorrang haben wird nach den Möglichkeiten. Aber auch dort glaube ich an die Vernunft der Politik. Ich bin mir relativ sicher, es wurde ja auch schon angerissen, dass nächstes Jahr der Green Deal kommen soll. Und das betrifft dann halt auch alle Marken und alle Bereiche an Modemarken.
Dann erläuter mal aber genau, was steckt jetzt hinter diesem Green Deal?
Ja, Green Deal, das hat Frau von der Leyen quasi zu ihrer persönlichen Mission gemacht. Darum geht es eben eine Vereinheitlichung der Produktionsabläufe sicherzustellen und auch die prozentuale Verwendung anorganischer, nicht abbaubarer Fasern und Textilien zu verwenden. Und ich denke mal, das wird auch die gesamte Modebranche ein Stück weit revolutionieren. Weil man, weil eben keine neue, also ne, großes Thema auch Polyester, weil halt eben kein neues Polyester beispielsweise produziert wird, sondern eher geguckt wird, okay, was gibt es für Alternativen? Es ist ja auch gerade ein großer Trend, neue Fasern, neue Textilien zu suchen und zu entwickeln. Und da kommt wieder die Technologie ins Spiel, die Innovation. Und wenn ich mir was wünschen dürfte, wäre natürlich, dass Deutschland beziehungsweise Europa dort halt enger zusammenrückt und eine Vorreiterposition eingibt. Denn ich glaube, das ist auch etwas, was die Corona-Krise mit sich bringen wird, dass man aus der Globalisierung auch lernt. Es gab ja früher immer schon diesen schönen Spruch, wenn China hustet, kriegt Europa eine Lungenentzündung. Das sehen wir gerade aktuell, das passiert. Und daraus müssen wir lernen. Also auch dieses Thema Lokalisierung, Produktion wieder nach Europa zu shiften, neue Wege zu suchen. Ich glaube, da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Und nochmal zu dem Thema, hat Fashion oder Luxus eine Chance nach der Corona-Krise? Ich glaube, dass der Mensch per se sich immer nach dem Schönen, zu dem Schönen hinwenden wird und das Schöne auch in seinem Leben braucht. Es geht ja auch nicht mehr nur ums Überleben und Stillhalten. Wir sind aus dieser Schockstarre jetzt langsam heraus und ich glaube, da entwickelt sich ganz viel Neues oder da ist ganz viel Raum für Neues.
Ja, aber gerade was so Luxusartikel angeht, also ich gehöre zu den Menschen, ich glaube, dadurch, dass ich ja doch viel gereist bin, sehe ich auch schon, also bevor Toilettenpapier ein Modeaccessoire wurde, was man unterm Arm als Statussymbol hatte, habe ich das schon sehr zu schätzen gewusst, genauso wie warmes Wasser und Strom. Das ist für mich schon Luxus im globalen Kontext. Aber weil du gerade meintest, die Menschen haben immer einen Hang zu etwas Schönem. Haben sie ihn wirklich heutzutage in Zeiten des Hypes? Hype ist ja eigentlich so das Schlagwort, nicht erst seit gestern, aber was sich jetzt stärker und stärker durchsetzt. Haben die Leute überhaupt noch einen Sinn für was Schönes oder geht es nicht um das exklusive Edge-It-Badge, ich hab's und du nicht?
Nee, ich glaube da tatsächlich auch an die positive Entwicklung der ganzen Informationsflut. Also wir sehen ja die nächsten Generationen, die beschäftigen sich natürlich auch viel mit den Produkten, haben ganz andere Produkte, von denen wir jetzt in der, sage ich mal, Off-Welt noch nicht wirklich was gehört haben. Und ich glaube, diese Auseinandersetzung, wo kommt mein Produkt her, was ist da drin? Ist es schädlich für mich? Tue ich damit Gutes oder schade ich jemandem? Ich glaube, das sind Fragen, die man sich als aufgeklärter Verbraucher mehr und mehr stellen würde. Und ich hoffe auch darauf, dass die Medien auch weiter darüber aufklären werden, aber auch die Diskussion untereinander anregt.
Also da können wir noch mal in einem halben Jahr darüber reden, ob das denn auch wirklich so aufgeht. Aber konkret, was bedeutet jetzt zum Beispiel für die Press Factory diese Corona-Krise? Weil gerade so die Kunden, mit denen ihr arbeitet, also wie verhandelt ihr denn damit? Weil zum Beispiel jetzt ist ja ein Stillstand. Wie geht ihr damit um? Weil so zum Verständnis für den einen, der das nicht so mitbekommt. Also du hast ja auch von einem Showroom gesprochen. Am Ende des Tages, wenn die Sachen bei euch im Showroom stehen, dann wird ja zum Beispiel ja auch dafür, denn das wird ja auch dann verrechnet als solches. Aber kann man es dann noch verrechnen, wenn es da gerade in einen aktuellen Stillstand geht? Oder gibt ihr den Rabatten oder geben die euch extra Geld, damit ihr als Agentur noch überleben könnt? Also wie sind da so die Übereinkünfte im Idealfall oder jetzt spezifisch bei euch?
Also aktuell, was wir die letzten Wochen gemacht haben, ist natürlich, wir sind mit jedem einzelnen Kunden one-to-one im Gespräch und schauen auch gerade, was deren Pläne sind, damit wir auch als Unternehmer abschätzen können, was da auf uns einfallen könnte. Auf der anderen Seite sind wir natürlich auch dabei, unsere Verbindlichkeiten zu klären, also mit unseren Vermietern zu sprechen, mit den Stellen zu sprechen, Thema Kurzarbeit etc. Also wir gucken da schon, dass wir letztendlich den Betrieb am Laufen halten. Das sind wir ja auch als Unternehmer, tragen wir die Verantwortung und müssen natürlich da auch agieren.
Ja, somit sind wir eigentlich wirklich so durch unsere ganzen Themen auch wirklich durch, außer noch mal so auf einer persönlichen Ebene.
Ja.
Also keine Sorge, nichts Schlimmes. Weil eine Sache, weil jeder muss ja jetzt auch wirklich sehen, wie es weitergeht. Mhm. Und auch die Kommunikation, gerade im Modebereich, hat sich ja auch arg verändert. Thema Influencer zum Beispiel. Und da gab es ja auch so dieses zum Teil berechtigtes Bashing von einigen, was aber auch schon so ein bisschen so tendenziell so ins Mobbing teilweise, auch Cybermobbing irgendwo auch schon ging. Aber meinst du, dass sich da auch jetzt ein bisschen was verändert wird? Weil ohne Influencer geht es ja auch nicht mehr. Und ich finde das auch mal ein bisschen schlimm, dass man sie alle über einen Kamm irgendwo zieht in der Kommunikationsebene. Aber meinst du, dass sich da einiges auch ändern wird, also auch wie Firmen sich irgendwo darstellen? Weil jetzt zurück zu Print wird es ja nicht sein, so die Hochglanzanzeige in irgendeinem Magazin wird jetzt auch nicht mehr die Zukunft dessen sein. Was meinst du oder was rätst du Unternehmen? Wie wird die Zukunft denn tatsächlich aussehen? Wird es da eine Veränderung geben oder nach einem halben Jahr ist es eh alles wieder egal?
Nee, ich glaube auf jeden Fall, dass es natürlich eine Veränderung geben wird. Also erstens auf Unternehmen oder Agenturseite auch, das merken wir jetzt schon. Wir stellen uns jetzt natürlich auch diesen ganzen digitalen Herausforderungen noch mehr einhergehend. Wir waren relativ früh mit Homeoffice, also dass wir quasi die 90% der Agentur ins Homeoffice geschickt haben. Homeoffice gab es schon immer. Aber dieses Thema Videokonferenzen, Videochats, das Thema, dass wir auch bei Kunden online präsentieren, also das wird die Art der Arbeit und Bewegung einer Agentur gänzlich verändern. Das bin ich fest der Überzeugung.
Ja, da bin ich auch bei dir. Ja,
und das andere Thema ist unsere Kanäle. Also ich kann mir gut vorstellen, dass einige gerade kleine Medien gerade sehr, sehr strugglen, kämpfen ums Überleben. Ich glaube, auch da geht es darum, dass unsere Branche mit denen auch zusammenarbeitet, die unterstützt. Wir sind tagtäglich mit denen mit Medienredakteuren, Stylisten im Austausch, Influencer natürlich auch, und schauen, wie wir als Agentur auch unterstützen können. Und wir waren noch nie die Agentur, die mit allen Influencern alles umgesetzt haben, sondern der Markenmatch und Influencer-Match kommt immer zuerst. Und da ist auch Mikro vor Makro, wie man immer so schön sagt. Darum geht es nicht. Ich glaube, wichtig ist Authentizität, auch in der Zukunft mehr denn je. Ich glaube, dass noch ganz andere digitale Themen auf uns zukommen, wo wir uns selber auch gerade erst reinarbeiten. Auch dieses ganze Shoppable, Instagram, ne? Podcast. Ich glaube, dass es da noch ganz, ganz viel Bewegung gibt. Aber natürlich hat unsere Arbeitswelt sich komplett verändert. Und das Tempo, was wir in den letzten paar Jahren erlebt haben, kann sich sicherlich durch Corona noch um einiges ansteigen. Damit rechnen wir gerade und darauf versuchen wir uns auch einzustellen.
Also du meinst tatsächlich, dass die Schlagzahl sich eher erhöhen wird, dass du noch mehr Posts haben willst, so auf diesen ganzen sozialen Medien als solches, oder?
Nee, darum geht es nicht, sondern es geht eher darum, unsere Arbeitswelt als PR- oder Kommunikations-
Das habe ich schon verstanden. Aber wenn es um den Endverbraucher geht, um ihn zu erreichen, ja. Um ihn halt irgendwie auch neue Produkte überhaupt zu präsentieren oder auch Hinweise auf Nachhaltigkeit zu geben und so. Also
Quantität,
wie erreichst du die?
Ja, Quantität schlägt nicht Qualität, nach wie vor. Also die richtigen Themen über den richtigen Kanal. Aber wie gesagt, Überforderung, und ich glaube, diese Überforderung an Informationsflut, die man heute schon hat, glaube ich nicht, dass die Zukunft sein kann. Weil ich setze da ganz stark auf den Menschenverstand, und ich glaube eher, dass es halt um das nächste große Thema Bewusstsein gehen wird. Mindfulness und das, was uns Corona gerade ja auch zeigt, ist, wir haben eine komplette Entschleunigung durch diesen Stillstand, und wir genießen es auch. Also mit allen Freunden oder Partnern, mit denen ich spreche, ich sage, wie geht's dir? Du, eigentlich ganz gut, weil ich habe halt gerade nicht so viel zu tun und ich entspanne mal und ich lese endlich mal das Buch. Und also du merkst, es ist eine Rückverbindung, und wir waren so lange nur am Hecheln und waren so wenig mit uns und waren so wenig connected mit uns. Deswegen glaube ich, ist das die Zukunft, also Mindfulness auf allen Ebenen. Und es ist nicht nur Leben, Sport, Ernährung, sondern auch das Bewusstsein mit dem Konsum.
Und wie ja schon angekündigt, Thema Zahlen, inwieweit meinst du, wird die Corona-Krise die Looks der nächsten Zeit beeinträchtigen? Also ich meine, wir haben ja lange Zeit immer über die Asiaten geschmunzelt, wenn sie mit ihrem Mundschutz rumrennen. Mittlerweile ist es ja bei uns auch gegenwärtig und wird wahrscheinlich auch nicht so schnell verschwinden. Also ich glaube, das wird uns tief prägen, auch in den westlichen Ländern, in Anführungsstrichen. Was meinst du, wie lange wird es dauern, bis wir auf den nächsten Catwalks mit oder ohne Publikum eben tatsächlich diesen Einfluss sehen werden? Also das hat plötzlich auch ein Mundschutz fashionable wird.
Also,
oder Toilettenpapier als neuer Luxus.
Wäre mal eine neue Geschäftsidee, ne?
Ja, aber ja. Es wäre verständlich, wenn Louis Vuitton tatsächlich Toilettenpapier für 250 Euro rausbringen würde, und du weißt, es gibt Leute, die würden es kaufen. Aber wie realistisch, jetzt nicht Toilettenpapier, ist es, dass das tatsächlich die nächste Zeit prägen wird? Oder glaubst du, dass die Modebranche eher sagt, so, wir wollen die Leute wieder ablenken und auf andere Ideen bringen und andere Sujets eher bearbeiten? Also ich habe das Gefühl, es wird, glaube ich, auf jeder zweiten Show irgendwo was dazu gebracht werden.
Ja, ich glaube, dass Designer gerade in Krisenzeiten ihr ganzes kreatives Potenzial rausholen. Stell dir mal die ganzen Designer vor, die jetzt zu Hause in Quarantäne sind. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die da ruhig auf dem Sofa liegen. Ich glaube, dass ganz, ganz viel Kreativität zu sehen sein wird in nächster Zeit auf den Laufstegen. Ich glaube, dass es komprimierter sein wird, dass es sehr viel mit Botschaften und Haltung zu tun haben wird. Ich glaube an den Weg der Schönheit. Ich glaube, das ist etwas, was für mich da an erster Stelle steht. Deswegen wird auch dort wird sich ein Weg bahnen. Ich glaube aber nicht an den Mundschutz. Ich glaube, dass jeder froh ist, wenn wir den nicht mehr brauchen, ehrlich gesagt.
Na, da bin ich ja mal gespannt. Und wie gesagt, eigentlich hatte ich gesagt, wir reden noch mal über Echo Alf, aber Echo Alf hatten wir auch schon bei Modcast. Also da kann man sich gerne auch was dazu anhören. Die vertritt die auch ganz gerne. Was man jetzt bei dem Modcast nicht sieht, du trägst ja sogar gerade Mode von denen. Also Nachhaltigkeit bei Mandy Bienig ein ganz großes Thema.
Ja, das ist tatsächlich auch das Schöne, dass man seinen Beruf auch wirklich zur Leidenschaft gemacht hat. Also auch gerade auch, ich meine auch Dr. Hauschka, damit bin ich groß geworden. Und ich kann wirklich sagen, dass die Marken, mit denen wir zusammenarbeiten, dass da eine große Affinität einfach besteht. Und das möchte ich auch, und das geben wir auch unserem Team, unseren Mitarbeitern mit Ideen reinzukommen, ihre Leidenschaft auch mit in die Agentur zu nehmen, weil wir das auch als lebenden Organismus sehen. Der entwickelt sich.
Gut, Mandy, tausend Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Danke
Halte
dir.
Durch.
Halte du durch.
Ja, irgendwie schon. Aber ich freue mich dann, wenn der ganze Spuk vorbei ist und man sich dann auch wieder mal im Arm halten kann.
Das
und
stimmt.
Dann dann auch mal eine heiße Schokolade zusammen natürlich vegan trinken kann.
Ja, mit Digital Detox für dich.
So oder so. Dankeschön, Mandy Bienig.
Danke. Tschüss.
Ciao.